Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir ist Esther Straub. Herzlich willkommen, Esther.
Danke für die Einladung.
Esther Straub ist Kirchenratspräsidentin von der reformierten Landeskirche vom Kanton Zürich, ist am 21. November mit einem Glanzresultat gewählt worden und seit dem 13. Dezember im Amt.
Genau.
Esther, wie bist du gestartet?
Gut, also über die Weihnacht starten wir gut und über den Jahreswechsel. Nein, es war eine gute konstituierende Sitzung und jetzt hat mich die Arbeit eingeholt und es ist spannend, überall reinzukommen und auch Geschäfte weiterzuführen und den Alltag.
Und gibt es Sachen, die dich überrascht haben oder wo sehr neu sind, die du musst umgewöhnen musst, jetzt nach langen Jahren im Pfarramt? Klar, du bist vor 8 Jahren im Kirchenrat gewesen, Mitglied. Aber gibt es so Situationen, wo du merkst, da ist ja mein Büro?
Ja, es ist ein schönes Umgewöhnen. Ich habe gemerkt, ich war ja vor 20 Jahren immer in 3 Ämtern nebeneinander gewesen, also ein politisches Amt, das Pfarramt und Vizedekanat oder später der Kirchenrat. Und haben wir jeden Morgen überlegen müssen, was ist jetzt heute und wo an muss ich und was ist bei den anderen Ämtern noch pendent und an was muss ich noch denken. Und jetzt kann ich am Morgen aufstehen ins Büro und habe ein Amt und von dem her ist ein schönes Umgewöhnen.
Also dann kannst du den Autopilot reintun auf dem Velo
genau.
Fährst du immer ans gleiche Ort.
Aber du bist den Weg schon herausgefunden.
Sehr gut, das ist sehr wichtig. wenn wir so ein bisschen führen schauen, sagen wir in 1-2 Jahren, an was soll man merken, dass du Kirchenratspräsidentin bist?
Dass wir zusammen einen Strick ziehen, ich würde es jetzt mal so sagen. Auch wenn man anderer Meinung ist und auch wenn man Differenzen hat, aber dass man merkt, uns allen ist die Kirche am Herzen und wir wollen, dass die Kirche für sich kommt und in die Zukunft geht. Und ja, wir haben Freude an dieser Gemeinschaft und sind Kirche und leben Kirche.
Das ist ein schönes Bild, am gleichen Strick ziehen, weil man kann gut am gleichen Strick ziehen, aber in 2 Richtungen, oder? Mhm. Beim Seil ziehen. Mhm. Muss es einfach der gleiche Strick sein oder dürfen es auch 2 Richtige sein?
Man kann am gleichen Strick ziehen in verschiedene Richtungen, aber es geht in die gleiche Richtung, geht der Strick. Muss ja nicht gerade die entgegengesetzte ziehen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, am gleichen Strick zu ziehen.
Eben, genau.
Aber auch positiv gemeint, vom Bild her. Muss ja nicht gerade, also Seil ziehen ist ein Bild, aber man
weil
kann fallen, auch,
wenn die anderen loslassen, fallen.
Ja, man kann auch verschiedene Strick haben, wo man oder verschiedene Enden vom Strick und in die gleiche Richtung ziehen. Also eben, wie gesagt, die Auseinandersetzung ist mir wichtig und auch das Streiten und das Debattieren, ich glaube, so kommt man für sich. Mhm. Aber grundsätzlich sich zu verstehen in einem Ziel, also in einem Ziel für, in ganzem globalen Ziel natürlich, für die Zukunft unserer Kirche zu arbeiten, miteinander. Und genau.
Kannst du das ein bisschen konkreter benennen? Was sind so die Fragen, wo du das Gefühl hast, hat die Kirche nötig, um darüber zu streiten und dann eben zum Schluss kommen, in welche Richtung dass man zieht?
Zum Beispiel, wie wir verfasst sein wollen. Also da haben wir jetzt aber in den letzten Jahren viel darüber diskutiert. Oder wir keine neue Strukturdebatte, aber dass uns bewusst ist, wir sind demokratisch konstituiert. Wir haben an der Basis Mitglieder, die bestimmen, wie die Kirche ausgesehen hat und die wählen und Gremien wählen, die dann wieder Verantwortung tragen. Also das Bewusstsein ist mir wichtig, dass wir als Gemeinschaft demokratisch unterwegs sind.
Mhm. Also so eine Lösung, wie jetzt zum Beispiel die Reformierkirche in Luzern etabliert hat, dass Pfarrerinnen und Pfarrer Angestellte sind.
Das wäre für dich ein Gräuel.
Das wird ein Gräuel.
Aber wenn natürlich das demokratisch beschlossen wird, dann gilt es das zu akzeptieren und zu leben. Aber ich bin ein Fan von der Pfarrwahl. Ich finde das sehr wichtig, dass Pfarrpersonen gewählt sind und dass sie sich in einer Verantwortung sehen, der Gemeinde gegenüber, die sie gewählt hat. und nicht an einer Anstellungsinstanz. Also ich habe gesehen, auch im, ich bin ja bei der Politik gewesen, auch im Gesundheitswesen habe ich gesehen, was das für Auswirkungen hat, wenn zum Beispiel die Ärzteschaft sich nicht mehr in, also ich sage jetzt nicht, nicht mehr in erster Linie, aber sich nicht nur noch ausschliesslich am Patienten verpflichtet sieht, sondern mehr der Hierarchie im Spital, der Finanzinteressen vom Spitalunternehmen, wo man noch schauen, dass sie die lukrative Fallpauschale in Anschlag bringt und die ganze Bürokratie, die dazu folgt. Und ich denke, wir sind da in einer privilegierten Lage, dass wir in den Gemeinden Pfarrpersonen wählen und die Pfarrpersonen in der Verantwortung ihrer Gemeinde gegenüber das Amt nach bestem Wissen und Gewissen und mit allen Kräften ausübt. Und nicht nach Vorgaben, die von oben kommen. Aber selbstverständlich im Zusammenspiel mit der Kirchenpflege, die auch von der Gemeinde gewählt ist und auch dort die Verantwortung wahrnimmt, das gegenüber ernst zu nehmen und konstruktiv wahrzunehmen. Also das Zuordnungsmodell ist auch ein verantwortungsvolles Modell auf beide Seiten. Und ich finde aber, wenn die Personen, die involviert sind, also die gewählten Personen, das ernst nehmen, dann kommt es auch gut raus. Und es ist sehr ein hoher Gewinn für die Gemeinden.
Jetzt klingt das in der Theorie sehr schön und reformiert und demokratisch. Eine Demokratie funktioniert ja aber nur, wenn sie lebendig ist. Mhm. Und sie kann ja, wenn sie nicht gerade tötelt, aber zumindest ein bisschen eingeschlafen ist, auch etwas Willkürliches bekommen. Also wenn ich jetzt in der Stadt Zürich komme, ich eine Liste über mit irgendwie 75 Pfarrerinnen und Pfarrer und sollte dann da wählen.
Ist doch super.
Ja, ist super, super Gefühl, mhm. Aber also die Frage ist, wer nimmt die Verantwortung wahr? Das sind dann wahrscheinlich irgendwie 20%.
Wahnsinn, oder? Davor sind es 2% der Gemeindeversammlung. Ja,
genau.
Es ist
und das
ein zehnfacher Demokratie gewinnt.
Ja, genau.
Sensationell.
Genau, wo einfach die Listen abnicken, oder? In der Realität. Oder vielleicht, wenn es irgendwelche Machos sind, streichen es Frauen. Oder wenn es irgendwie sonst den Ecken abhängt, streichen es irgendwie ausländische Namen streichen oder so. Kann alles passieren. Oder wenn du sagst, eine Gemeindeversammlung, da kann eine verdiente Pfarrerin wegen ein paar hundert Unterschriften muss sich eine Wahl stellen plötzlich. Also du setzt die Pfarrerin und Pfarrer ja auch eine gewisse Willkür aus, um es mal zugespitzt zu sagen.
Hat aber bis jetzt nicht stattgefunden. Also die Pfarrpersonen in der Stadt Zürich sind alle mit irgendwie Wahlanteil von 98% gewählt worden, oder?
Also
und
mit
in der
Stimme,
Kirchengemeinsversammlung ja. Kommt es dort. Es gibt einzelne Situationen, die sicher schwierig sind, aber Willkür würde ich dem nicht sagen, sondern wenn etwas aufbricht, ist auch irgendetwas nicht gut. Also dass willkürliche Pfarrperson nicht mehr zur Wahl vorgeschlagen wird, würde ich jetzt so nicht behaupten, dass das stattfindet. Sondern dann ist irgendetwas im Verhältnis tatsächlich schwierig. Vielleicht ist es willkürlich, vielleicht passt der Gemeindebevölkerung etwas nicht, wo man muss sagen, das geht doch nicht, dass man an dem Anstoß nimmt, oder irgendetwas Oberflächliches und nicht, dass die theologische Arbeit nicht gut gemacht würde. Aber auch dann ist es, ja, es ist dann schwierig und dann gilt es, dann hat man ja auch Bezirkskirchenpflege, oder? Wo auch gewählt ist und wo auch zum Zug kommt, das Dekanat, und wo man schauen, kann man der Gemeinde verständlich machen, dass das nicht richtig ist, dass man wegen so etwas mit Pfarrperson nicht will, wenn sie eine gute Arbeit macht. Und umgekehrt, und dann eine Lösung zu finden, wo für die Pfarrperson stimmt und für die Gemeinde. Also und dort ist eine grosse Sorgfaltspflicht natürlich und auch eine Fürsorgepflicht auch gegenüber den Pfarrpersonen, die dann Aufgabe ist von der Bezirkskirchenpflege und vom Dekanat die wahrzunehmen. Also an einer Willkür setzen wir niemand aus, in diesem System.
Aber du hast das Gefühl, man findet weiterhin Leute für die Ämter, die Ämter verantwortungsvoll wahrnehmen, auch Bezirkskirchenpflege und nicht aus irgendwie eben Machtlust oder weil sonst niemand hat wollen.
Ja, also, ich denke, also da ist eine Aufgabe, die Leute zu finden und auch gut auszubilden, sage ich jetzt, oder ihnen Hilfestellungen zur Verfügung zu stellen, dass sie ihr Amt gut wahrnehmen können. Da müssen wir sicher schauen, wie wir das auch von den Landeskirchen aus können fördern können. Aber wieso soll es die Leute nicht geben? Grundsätzlich ja. Wir müssen schauen, dass es attraktiv ist und dass man auch sieht, dass es die Möglichkeit gibt. Ich glaube, Menschen sind heute immer wieder interessierter, in der Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Genau aus dem Grund, dass sie ihrem Arbeitsplatz häufig nur Rädchen in einem System sind. Und darum auch Lust haben, irgendwo etwas in der Gemeinschaft mitzutragen. Ich denke, es gibt immer wieder, ja, also ich habe es jetzt vor Ort wahrgenommen, dass wir auch wieder Junge können begeistern können, in einer Pfarrwahlkommission mitzumachen.
Jetzt habe ich gefragt, was sich soll verändern, über was wir soll streiten. Jetzt höre ich so ein bisschen von dir, wenn ich es recht verstehe, dass wir mal bewahren und vielleicht revitalisieren, höchstens. Was müssen wir dann verändern?
Wir müssen, also wir haben das Innovationskonzept und da probiert auch Innovationen zu fördern oder fördert Innovationen in den Gemeinden. Wir müssen aktiv sein und aufmerksam in die Gesellschaft raus schauen. Also wir können nicht einfach denken, wir haben unsere Leute und wir machen, was wir immer schon gemacht haben, sondern wir müssen schauen, wie erreichen wir auch Menschen in der Gesellschaft, die vielleicht die Kirche gar nicht auf dem Radar haben. Und wie sind wir wirklich dort in der Gesellschaft präsent, wo man uns brauchen kann und wo andere vielleicht das gar nicht können leisten können, was wir können für die Gesellschaft beitragen. Und wie können wir unsere Sprache so formulieren, dass wir auch verstanden werden. Nicht nur in einem Kirchengespräch von Leuten, die schon so aufgewachsen sind und vertraut sind mit dem Glauben und dem Evangelium, sondern auch für Menschen, die die Begriffe nicht kennen und in einem anderen Kontext leben, dass auch für sie das attraktiv ist, was wir zu verkünden haben. Das ist eine Aufgabe, wo aber ich würde sagen, die als Aufgabe gar nicht neu ist, sondern wo man eigentlich seit es uns gibt, ja auch lebt und gestaltet. Sonst würden wir ja noch reden wie vor 500 Jahren. Und das machen wir nicht. Und sind auch nicht so konstituiert und sind auch nicht mit den gleichen Angeboten unterwegs. Aber gewisse Inhalte haben sich natürlich auch bewahrt in der ganzen Transformation. Also wir machen weiterhin Seelsorge und sind bei den Menschen, aber in einer anderen Sprache. Und wir tun weiterhin auch Kinder unterrichten und begleiten beim Grosswerden und bieten ihnen Möglichkeiten, sich miteinander auszutauschen und Geschichten kennenzulernen vom Glauben und aus der Bibel und sich zu finden. So. Aber immer wieder in anderer Gestalt.
Und, wenn wir ehrlich sind, immer weniger. Also wenn ich jetzt schaue, meine Töchter sind, also wo ich in Kampf bin, sind vielleicht ein, zwei, haben sich nicht konfirmieren lassen. Jetzt in diesen Klassen, wenn man, weiss auch nicht, zum Beispiel, wo ich zuhause bin, Zürich-Wiedeke, ist es umgekehrt, da sind ein, zwei, die konfirmiert werden pro Klasse. Macht ihr das nicht Sorgen?
Pro Klasse, ja. Aber da sind ja dann auch ein, zwei Reformierte pro Klasse, oder?
Also ist ja, nicht so, eben also nicht unbedingt. Also das ist ja genau das Problem. Also wenn man den Unterricht nicht mehr an der Schule machen kann, weil es zu wenig sind, dann verlierst du ja von dieser Minderheit noch mehr. Weil jetzt das Commitment, dass ich meine Kinder am Samstag am Morgen einmal im Monat in Unti schicke, das ist weh. Bei mir im Dorf Kishona. Also es ist Freikirchenmodell eigentlich. Am Wochenende in Unti statt irgendwie über den Mittag oder innerhalb vom Schul Stundenplan. Also es heisst, man ist eh schon eine Minderheit und die Minderheit, die dabei bleiben will, die braucht einen sehr starken Willen. Einerseits von den Kindern, andererseits auch von den Eltern.
Also du, ja, das stimmt, ich habe selber
ist,
mit
der genau, ja, also, ja, genau, also Kirche ist einfach nicht mehr in dem, man kann das sozialen Druck nennen, man kann das Mainstream nennen, dort ist sie einfach weg. Oder? Und durch das verliert sie auch von den eigenen Mitgliedern, genau. Verliert sie eine gewisse Bindung.
Und genau,
es braucht, wie reagiert man auf das?
Es braucht mehr Engagement, ich habe das mit meinen Kindern ja selber auch erlebt, oder? Also, genau, wenn es dann die Einzigen sind in der Klasse, braucht es natürlich mehr Überzeugungskraft, dass sie eben auch in der Freizeit dann, den Unterricht besuchen. Andererseits Und also wir kommen ja auch nicht aus dem raus. Das ist ein Fakt, oder, dass wir kleiner werden. Das ist ja nicht, wir können ja nicht davon träumen, dass die ganze Schulklasse reformiert ist und weiterhin das Gruppenerlebnis in der Schule schon stattfindet. Aber umgekehrt merke ich auch, oder habe ich im Pfarramt erlebt, dass viele Familien gerade ihre Kinder auch bewusst in kirchlichen Unterricht oder in kirchliche, also zum Beispiel Kindersingwochen oder Theaterwochen geschickt haben, weil sie das auch sehr geschätzt haben, dass das ein Ort ist, wo eben ihr Kind nicht einfach nur im täglichen Klassenverband sich aufhaltet oder im Sportverein, wo alle die gleichen Interessen haben, sondern dass es dort die Möglichkeit hat, Gemeinschaft übergreifend zu erleben. Quer durch die Altersgruppen, durch, quer durch die Milieus, durch, quer durch, auch durch kulturelle, das ist in Schwamendingen und im Kirchkreis 12 so gewesen, oder? Oder ist immer noch so, also dass man auch sehr eine kulturelle Vielfalt hat, wo auch bei Angeboten der Kirche mitmacht. Also von Professorenkind bis zu Asylsuchende aus anderen Ländern. Und dass diese Möglichkeit eben auch sehr geschätzt wird. Weil wo findet das sonst noch statt heute? Also wir haben wirklich auch ein Plus zu bieten, gerade auch den Kindern und der Familie, wo man sonst in der Gesellschaft eigentlich nie einholen kann. Oder wo findet dein Kind sonst die übergreifende Gemeinschaft?
Im FC Wiedeke.
Ja, aber dann, wenn alle, das ist Interesse gesteuert, dann alle Fußball, oder? Gut, genau. Ist sie in der Kirche zum Teil auch. Wenn man zusammen eine Theaterwoche macht, sind es die Kinder, die gerne Theater spielen, das stimmt. Aber ja, in den Sportvereinen zum Teil noch, aber...
Jetzt hast du vorhin gesagt, wir können ja... Ja, bitte.
Und wir haben dann zum Teil wirklich die Erfahrung gemacht, dass man beim Unterricht, wie alle, also da bin ich nicht so sicher, da müssen wir mal noch... Ich weiss jetzt die Zahlen nicht, aber wir haben teilweise alle Kinder von einem Jahrgang, alle reformierten Kinder können abholen. Wir haben sie zum Teil auch wieder verloren. Aber das, was ich aus meiner Zeit noch kenne, eben, dass dann so die einen gefunden haben, wir nicht. Ja, nein, ich weiss nicht, ob es anders geworden ist. Aber ich bin nicht so, also weniger sind wir ja vor allem durch demografische Veränderungen geworden, oder? Und durch die Austritt. Mhm. Aber die in der Kirche mitmachen, ob sich dort so viel geändert hat in der Motivation, dann auch dabei zu sein.
Also dass quasi die Kerngemeinde anteilsmässig wirklich geschrumpft ist, so, oder? Das wäre ja dann die Frage. Ob's, ja, ob's verhältnismäßig oder, weniger aktiv
ist. Ich glaube, der Unterricht ist nicht mal eine Frage von der Kerngemeinde. Im Unterricht machen ganz viel mit, die auch distanziert sind.
Ja. Du hast vorher gesagt, wir könnten nicht mehr träumen davon, dass ganze Klassen reformiert sind. Mhm. Das stimmt schon. Aber machen wir das nicht immer noch ein bisschen? Also haben das, was du jetzt beschrieben hast, die Kurve oder das andere Denken, wir sind Minderheit, wir sind weniger, ist das schon durch?
Nein,
also
das ist
ich spüre ganz durch. Starke Nostalgie,
ja, ja.
Und Wehklagen eben nicht mehr die Mehrheit sein.
Ich glaube, es ist nicht einmal nicht mehr die Mehrheit sein. Man stellt, einfach das Kleinerwerden ist vor Ort faktisch schwierig, das ist schwierig. Und aber wenn man es im Globalen anschaut, muss man sagen, es ist ja eigentlich nicht per se ein Verlust. Wir werden vielfältig in unserer Gesellschaft. Wir sind als reformierte Kirche, wir sind mittlerweile eine Minderheit. Aber das ist ja weiter nicht tragisch. Logisch sind wir in unserer Gesellschaft, können nicht alle reformiert sein. Also ist doch auch schön, dass nicht alle gleich denken. Oder, und dass wir auch andere Kulturen haben, die hier leben. Wichtig finde ich, dass wir miteinander im Diskurs sind, dass wir interreligiös unterwegs sind, auch ökumenisch. Und von der Grösse her finde ich es einfach immer noch umgekehrt auch erstaunlich, dass man zurzeit noch fast ein Viertel Reformierte sind. Also ich habe gerade gestern bin ich bei den EPS-Studierenden gewesen und habe gesagt, ich fände es immer noch, wenn ich im Tram ist es vielleicht nicht so, aber wenn ich im Tram bin und denke, jeder Vierte da soll reformiert sein, kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Dann denke ich vielleicht jeder 20.
Immer noch ist eine ganz gefährliche Formulierung.
Ja, und ich probiere es. Ist, also nein, immer noch ist eine realistische Formulierung, weil wenn wir jedes Jahr, und das Jahr sind es wahrscheinlich noch mal mehr, aufgrund von der katholischen Missbrauchsstudie, jetzt kommt da dann noch die von der EKD raus und dann treten die Leute bei uns aus. Wir haben jetzt die letzten Jahre 10'000 Mitglieder verloren pro Jahr. Und da können wir doch nicht
psychologische
sagen,
Frage, was macht das noch mit dir?
Eben, ich probiere es ein bisschen gelassen zu nehmen. Also ich finde, jedes Mitglied, das wir verlieren, tut mir weh, das schon. Und wenn ich den Austritt dann auch sehe auf dem Formular, dann finde ich, schade. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt könnt sagen, wir müssen alles anders machen, dann treten die Leute wieder ein. Oder wir sind, ja, oder treten nicht mehr aus. Das ist mir auch bewusst, dass das eine Illusion ist. Dass es ein Megatrend ist. Und umgekehrt eben freue ich mich über die, die in der Kirche dabei sind und mitmachen oder auch distanziert sind und dabei bleiben. Also, genau. Und das sind immer noch, wie gesagt, es sind immer noch viel, finde ich.
Also ich bringe wirklich kein...
immer noch, weil es werden weniger. Das ist
also ich muss aufgeben, ich bringe keinen Kirchenfrust aus dir raus.
Nein, nein, da bringst du nicht aus mir raus.
Du hast gesagt, wir müssen nicht alles anders machen, dann treten die Leute wieder ein. Das sicher nicht. Aber können wir einfach weitermachen wie bisher?
Was heisst weitermachen wie bisher? Ich finde, wir machen zurzeit keine schlechte Arbeit. Wir müssen uns immer verbessern. Wir müssen auch immer überlegen, was können wir anders machen. Aber ich finde, wir sind auch sehr gut aufgestellt. Und eben, nochmal, ich finde, das grosse Plus, das wir in die Gesellschaft heraustragen, ist, dass wir als Gemeinschaft gross, immer noch gross organisiert sind. Und wo findet man das an einem anderen Ort? Und dem müssen wir Sorge geben, an dieser Gemeinschaft und an dieser gemeinschaftlichen Struktur. Das liegt mir am Herzen. Und das, finde ich, ist in der heutigen Gesellschaft, wo erstens mal sehr hoch individualisiert ist, wo zweitens eben auch viele nicht mehr gemeinschaftlich unterwegs sind und da wieder suchen, haben wir etwas zu bieten, ja, wo einzigartig ist. Und von dem bin ich überzeugt und auch stolz drauf.
Genau, und etwas, wo ja die Gemeinschaft zusammenhebt, ist das Evangelium, ist das Reden über Gott. Genau. Das ist ja das Legislaturziel gewesen, oder immer noch, weiß es gar nicht. Darum die Frage an dich, auch persönlich, wer ist Gott, wer ist sie oder was ist sie für dich?
Was die Bibel über sie oder er oder ihn erzählt, das ist für mich Gott. Also das ist für mich immer eine Auseinandersetzung mit dem biblischen Text. Und ich lasse mich auch immer wieder von den biblischen Texten überraschen. Das ist für mich so meine Spiritualität. In den Text zu lesen, auch mit den Texten zu ringen und wieder etwas Neues zu entdecken. Und dann das auszutauschen, miteinander zu leben, miteinander zu feiern. In Gottesdienst, in anderen Begegnungen, in anderen Feiern und auch in dieser Kraft ihnen zu handeln in der Welt. Und auch dort, ich würde jetzt mal ganz theologisch sagen, Christi lieb präsent zu halten in der Welt oder auch präsent zu halten oder am Reich von Gott zu arbeiten. So. Also, dass es auch physisch präsent ist, was wir glauben in der Welt und nicht einfach nur irgendein Hirngespinst oder irgendein Gedankengebäude, sondern auch erlebbar ist, erfahrbar und auch für Menschen, die gar nicht Teil sind von dieser Glaubensgemeinschaft, sondern ja, können von unserem Handeln und von dieser Gegenwart vom Reich Gottes etwas spüren und etwas mitbekommen.
Kannst du das konkretisieren? Was wäre so ein Erlebnis, wo das passiert? Also sind das Erlebnisse, wo du nachher rausgehst und denkst, da ist etwas passiert? Oder ist das...
Ja, wie könntest du das konkret erklären? Ich probiere es mal ganz simpel zu sagen. In einer Gemeinde, zum Beispiel am Mittagstisch, wo sich Menschen begegnen, miteinander essen und Gemeinschaft haben. Oder eben nochmal eine Theaterwoche von Kindern, wo sie miteinander sich ausprobieren können, in Rollen schlüpfen, miteinander eine Woche etwas erleben und sie können entfalten, auch sich auseinandersetzen mit biblischen Geschichten. Oder dann auch ganz konkret die soziale, diakonische Hilfe für Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, wo wir uns für sie einsetzen und Unterstützung leistet.
Und was unterscheidet dann die diakonische Hilfe jetzt, ob das Kirche macht oder Cyberwerk oder wer auch immer, vom Roten Kreuz?
Das unterscheidet sich materiell nicht. Aber wir machen es aus unserer Glaubensmotivation heraus. Und ich glaube, wenn es unsere Werke nicht gäbe, wäre Gesellschaft sozial ärmer. Das sagt ja die Widmer-Studie, das sagt jetzt wieder die neue Gemeinwohlstudie, die am 1. Februar rauskommt. Ich sage nicht, wir sind exklusiv die, die soziale leisten in der Gesellschaft. Dann sehe ich es, glaube ich, scheiter aus mit unserer Gesellschaft. Es gibt zum Glück auch andere Religionsgemeinschaften, die einen sozialen Dienst leisten. Der Staat, der sich wo viel unternimmt und das Grundnetz sichert. Und auch andere gemeinnützige Vereine und NGOs, natürlich.
Aber genau, und der liebe Gott, wenn er wirkt, dann wirkt er hoffentlich über Kirche raus, oder?
Ja, so glaube ich es auch. Mhm.
Du hast gesagt, du wirst immer wieder überrascht von biblischen Texten. Mhm. Wann bist du das letzte Mal überrascht worden?
Ich habe im Grossmünster predigt jetzt Anfang Jahr. Dort habe ich mich intensiv jetzt mit dem Anfang vom Markus-Evangelium auseinandergesetzt, eigentlich, aber auch schon viel davon gewusst. Weil ich mich schon im Studium mit dieser Struktur vom Ende und vom Anfang im Markus-Evangelium, wo ja sehr spannend aufeinander bezogen ist, auseinandergesetzt habe. Es ist mir dort nochmal bewusst worden, der Begriff Anfang überhaupt, also im Griechischen Arche, was das Urprinzip meint in der griechischen Philosophie, da ist mir vorher noch nicht so bewusst gewesen. Und wo ich mir gemerkt habe, ja genau, im Johannes-Evangelium auch, oder? Dort fängt es auch an, in Arche, im Anfang war das Wort gewesen, also auch sehr eine abstrakte Vorstellung vom Uranfang. Und bei Markus ist es der Anfang vom Evangelium von Jesus Christus, wo ganz konkret einfach bei einem Menschen ansetzt. Und nicht einmal einem, wo wir beim Lukas- oder beim Matthäus-Evangelium jetzt mit einer Kindheitsgeschichte, die zeigt, da wird der König geboren, oder mit dem Stammbaum, wie beim Matthäus, der zurückgeht bis auf David und noch weiter, schon als göttlich ausgewiesen ist, sondern es ist einfach der Jesus von Nazareth. Und da habe ich dort mich noch einmal überraschen lassen, wie der Markus wirklich ganz anders anfängt als die anderen drei Evangelien und mit dem und der Arche, das Urprinzip in die konkrete Welt setzt und sagt, da fängt die Geschichte von Gott mit uns Menschen an, in dem ganz konkreten Menschen. Das hat mich wieder ergriffen auch die, und was denn das heisst, oder? Für uns, auch in der heutigen Zeit, dass der Mensch, der dann auch am Schluss scheitert, wo als Verbrecher hingerichtet wird, wo qualvoll stirbt, was das für eine Aussage ist, wenn Gott in so einer Geschichte präsent ist und präsent will sein.
Was ist das für eine Aussage?
Dass wir auch gefordert sind, Gott in unserem Leben zu entdecken und dass wir auch gefordert sind, anzuschauen, dort, wo Menschen leiden, dass dort auch Gott an der Welt leidet und an der Auflehnung der Welt gegen Gott. Dass wir mit reingezogen sind und nicht einfach beteiligungslos lose Betrachterinnen von Gott sind, sondern dass wir ein Teil von der Geschichte von Gott sind.
Jetzt ist Predigt, wo du jetzt davon ausgegangen bist, eine Form von Kommunikation. Wir leben in wir sind hier im RefLab, wir leben in einer digitalisierten Welt. Wie siehst du jetzt die Kirche, die Zürcher Landeskirche spezifisch? Wo ist sie unterwegs zur Zeit eben in der vielfältigen Kommunikation? Auch vielleicht so von so ganz, das sind ja ganz zentrale Fragen für die Kirche, aber eben wie vermittelt man es? Also im Grossmünster hast du ein anderes Publikum, als wenn du irgendwo sonst im Radio-Interview unterwegs bist. Mhm. Wie vielsprachig fühlst du dich oder wie anschlussfähig erlebst du dein Publikum? Also auch außerhalb der Kirche?
Auch außerhalb der Kirche, ja. Ich wollte zuerst noch sagen, Kommunikation innen liegt mir auch sehr am Herzen. Also ich habe jetzt Anfang Jahr alle Kirchengemeindepräsidien angeschrieben, dass ich mich freue, oder auch ein bisschen zum Ziel gesetzt, ich weiss nicht, es ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, etwas zu arbeiten, dass ich möchte, so in den ersten 3 Jahren mal in allen Gemeinden gewesen sein. Wirklich, okay. Vor Ort mal mich.
On Tour?
On Tour, ja.
Und auf der Kanzel oder einfach dort?
Das können Sie wählen. Ich komme auch gerne auf die Kanzel, ich komme auch gerne auf Grosswort halten, ich komme aber auch gerne in ein anderes Angebot unter der Woche. Ich habe ausgerechnet, wenn ich überall am Sonntag bin, dann muss ich 3-mal im Monat, also wirklich unterwegs sein, das ist möglich. Eben ehrgeizig. Aber ich bin da offen. Ich finde, Kirche findet ja nicht nur am Sonntag auf der Kanzel statt. Bewahre. Sondern auch ganz viele andere Orte, wo genauso spannend sind. Ja. Eben, das ist mir, da ist mir sehr am Herzen, wirklich auch direkt mit unseren Behörden, mit unseren Mitgliedern, mit unseren Mitarbeitern im Gespräch zu sein und mich auszutauschen und auch zu hören. Das ist das eine. Und Kommunikation gegen aussen. Da haben wir heute Nachmittag dann gerade eine Sitzung mit der Kommunikationsabteilung, die wir ja haben in den gesamtkirchlichen Dienst, wie wir die gestalten und wo, dass wir, ja, wie wir unterwegs sind, auch im digitalen Bereich, also auf Social Media. Da bin ich auch sehr bereit, noch dazu zu lernen. Und finde ich wichtig, dass man gegen aussen auch uns wahrnimmt. Dass wir uns auch immer wieder überlegen, was ist unsere Aufgabe, wo tun wir uns verlautbaren lassen, wie machen wir es und wie schauen wir, dass wir besser wahrgenommen werden. Weil das zeigt auch jetzt gerade die zweite Widmer-Studie, die rausgekommen ist, dass wir dort tatsächlich ein Problem haben. Und auch, glaube ich, die Gemeinwohlstudie sagt das auch ein Stück weit, eben Kommunikation, also dass die Gesamtgesellschaft und gerade die Jüngeren in der Gesamtgesellschaft uns nicht mehr wahrnimmt in unserem grossen Angebot, das für die Gesamtgesellschaft da ist. Da gibt es keine Fragezeichen. Aber werden wir überhaupt gesehen in dem? Mir ist wichtig, da habe ich jetzt auch in den letzten 8 Jahren immer stark verfochten, dass wir zum Beispiel nicht der Versuchung erliegen, an den Spitälern einfach spirituell Care zu machen, sondern dass wir eben Seelsorge von der reformierten Kirche machen an den Spitälern. Und dass das unsere Wahrnehmbarkeit fördert, da bin ich überzeugt. Es wäre ein grosser Fehler. Wir wären in der Seelsorge, in den Institutionen einfach ökumenisch oder interreligiös undefiniert unterwegs. Also, dass man gar nicht mehr weiss, wer ist jetzt da mein Gegenüber. Mir ist wichtig, dass wir konfessionell unterwegs sind, also als reformierte Kirche, als katholische Kirche wahrgenommen werden, auch als muslimische Gemeinschaft, die auch Seelsorge machen soll, in Zusammenarbeit mit den Kirchen, auch als jüdische Gemeinschaft. Also, dass man sieht, welche Gemeinschaft ist jetzt verantwortet, jetzt die Seelsorge.
Aber ist das einfach eine Imagefrage, dass man merkt, die Reformierten gibt es ja auch noch. Oder ist das auch eine Haltungsfrage? Also ist es ein Unterschied, wenn ich, keine Ahnung, mein Bein operiert habe und es sitzt eine katholische Seelsorgerin neben mir oder eine Reformierte?
Das ist nicht
wirklich ein Unterschied?
Das nicht, oder? Aber es ist ein Unterschied, ob jemand kommt und sagt, ich komme von der Spiritual Care, vom Spital. Weil du dann denkst, es ist eine weitere Therapie, die mir angeboten wird. Hingegen, wenn jemand kommt und sagt, ich bin von der reformierten Kirche, jetzt habe ich die Chance, einmal wirklich zu sagen, wie es mir geht am Spital. Und ich weiss, die Information, wenn ich da erzähle, geht nicht weiter. Die gehört nicht zum Team, direkt. Sondern die kommt von einer Gemeinschaft, wo sie da ans Spital schickt, die ist von außen. Und da habe ich wirklich Seelsorgegeheimnis, da habe ich den Freiraum, da kann ich jetzt einfach einmal reden. Und es wird auch nicht abgerechnet über die Fallpauschale, sondern es ist ein freies Gespräch, das mir zur Verfügung gestellt wird. Das ist ein Wahnsinnsgewinn. Wer kann das aus vom Spital bieten? Und wenn jemand kommt und sagt, ich komme vom Spital, von der Spitalseelsorge, Spiritual Care, wo jetzt in anderen Kantonen schon so ist, und wo zum Teil haben sie es ja tatsächlich schon in die Fallpauschale hineingenommen, für eine Katastrophe, Seelsorge, das darf nicht passieren. Sondern das ist der Gewinn, dass die Seelsorge von außen kommt, dass ich als Patientin weiss, aha, die reformierte Kirche verantwortet den Dienst. Und da habe ich die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen mit einer Person zu reden. Einfach über mich.
Aber es könnten die auch einfach die... Was gibt ja reformiert katholisch? Das, gerade in der Stadt Zürich schafft man häufig zusammen. Aber das Label, das konfessionelle Label ist ja gleich wichtig. Und der geht schon ein bisschen.
Ist ja bei reformiert katholisch drin. Darum ja, sagen wir ja reformiert katholisch. Ich kann mir auch vorstellen, reformiert katholisch, muslimisch, jüdisch. Wie auch immer. Oder christ-katholisch auch. Und wer noch immer dabei ist. Aber dass man weiss, die Person kommt jetzt, dass man auch fragen kann und weiss, die Person kommt jetzt von der reformierten Kirche. Ja.
Jetzt sind wir bei der Kommunikation von der Leistungen, die man erbringt, auch die landeskirchliche Kommunikation, das ist ja viel, geht um Entscheid, also kirchenpolitische Entscheid. Wie schafft man dann Kommunikation von dem, was eigentlich darum geht, das Evangelium?
Das passiert ja immer in allen Tätigkeiten, eben auch in der Seelsorge gibt es ein Stück weit der Kommunikation vom Evangelium, gerade dort, wo es auch gefragt ist, muss nicht unbedingt sein. In den Gemeinden gibt es überall wieder Orte, wo das Evangelium kommuniziert wird, wo sich beteiligen, mit biblischen Texten, mit biblischer Botschaft auseinandersetzen. Also, die findet auf ganz, ganz vielen Orten statt. Und, ja. Oder wie meinst du, wie passiert das?
Ja. Also, es findet an vielen Orten statt. Es findet aber, ja, vielleicht. Eben, die Frage ist wirklich, wie anschlussfähig ist es? Also hast du das Gefühl, wir haben eine Gesellschaft, wo ein religiöses Sensorium hat? Oder, ich meine, man kommt ja gut durchs Leben ohne Religion eigentlich und kann sicher auch ein guter Mensch sein. Also ist das, also kann das überhaupt ein Antrieb sein, quasi so, ja, man würde sagen, in dem Sinn missionarisch unterwegs zu sein und die Leute von dem zu überzeugen, dass es sich lohnt, sich mit dem Evangelium auseinanderzusetzen? Oder muss man sagen, eben, an den Früchten sollt ihr sie erkennen und sagen, ja, Hauptsache quasi unsere Wert oder unsere, das, was wir hoffen, passiert. Und eigentlich egal aus welchem Motiv.
Ja, ich glaube, es ist extrem vielschichtig. Also jetzt gerade auch die Gemeinwohlstudie zeigt jetzt auch, dass in kirchlichen Vereinen, sagen sie, also in Chören, in anderen Organisationen oder also wie sagt man, Gruppen, die sich in der Kirche treffen so, und wo unterwegs sind, dass sich dort ganz viele Menschen auch tummeln oder mitmachen und beteiligen, wo sich selber nicht als religiös bezeichnet. Aber eben zum Beispiel, also nehmen wir ein Beispiel, in einem Chor mitsingen. Und dort gibt es ja dann Begegnungen mit dem Evangelium. Also es ist, ich denke, das ist so das Missionierende, dass Missionen so passiert, dass man auf die Leute losgeht und ihnen sagt, schau, das steht in der Bibel und glaubst du jetzt das oder nicht? Oder willst du das nicht glauben? So passiert es ja nicht. Sondern wir sind in der Gesellschaft unterwegs. Wir sind sehr disparat unterwegs. Es machen auch viele Menschen bei uns mit, die vielleicht nicht einmal in der Kirche sind. Gibt es auch, oder? Also, und aber dort, wo wir mit Angeboten, mit Gruppen unterwegs sind, im Besuchsdienst, in der Seelsorge, in den Spitälern, in den Institutionen, eben in den Chören, in der Musik, in den Jugendgruppen, dort gibt es immer die Möglichkeit, darüber zu reflektieren. Und ich glaube, da wichtig ist, dass wir an die Möglichkeiten denken, auch die in der Verantwortung sind, oder? Und bereit sind, darüber zu reden und, ich sage es jetzt mal so, sich des Evangeliums nicht schämen, oder wie der Paulus. Also, dass man gesprächsbereit ist, offen und diskursfähig. Das ist wichtig. Und dann passiert es an ganz unterschiedlichen Orten und ist nicht so, passiert vielleicht manchmal auch, ohne dass es zum Gespräch kommt. Also, man kann doch auch berührt werden vom Evangelium, wenn man vielleicht sogar als nicht religiöser Mensch in einem Chor ein geistliches Werk singt.
Genau, wenn ich von anderen religiösen Texten berührt sein kann. Mhm,
genau.
Wie wichtig ist eigentlich die Mitgliedschaft noch? Also das RefLab kann man auch hören, wenn man nicht Mitglied ist. Im Chor kann man singen, wenn man nicht Mitglied ist. Spielt das noch eine Rolle? Also wir müssen sagen, Hauptsache wir haben Menschen, die eben uns zuhören, sich vielleicht sogar vom Evangelium berühren lassen. Aber es ist eigentlich egal, was sie auf der Steuererklärung ankreuzeln.
Nein. Es ist, die Mitgliedschaft ist wichtig. Wir sind ja darum auch offen, weil der Staat uns grosse Summen an Staatsbeiträgen gibt. Also den beiden Gemeinschaften jährlich 50 Millionen, wo wir ein bisschen mehr als die Hälfte bekommen, weil wir für die Gesamtgesellschaft da sind. Oder? Und das wird auch eingefordert. Und seit der Widmer-Studie und Gemeinwohlstudie, wir müssen offen sein für die Gesamtgesellschaft, oder sonst verlieren wir auch unsere Rechtfertigung für staatliche Beiträge. Das ist leuchtet ein. Andererseits ist es aber auch wichtig, wie ich am Anfang gesagt habe, also dass wir eine demokratische Gemeinschaft sind, wo Mitglieder sind, die mitbestimmen. Das ist wichtig. Also die nicht Mitglied sind, können auch nicht mitbestimmen, wie es weitergeht mit der Kirche. Und die Mitglied sind, die kommen dann eben Stimmgouvern heimüber. Und dürfen dann eben bei einer Pfarrwahl auch jemanden durchstreichen. Legitimerweise, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, also das hat auch eine Attraktivität, Mitglied zu sein. Und ist auch ein Bedürfnis von immer noch vielen Menschen, dabei zu bleiben, auch wenn sie sich selber als nicht religiös bezeichnen. Das zeigen ja die Studien auch. Oder das Wissen haben wir schon vorher gewusst. Und viele sind auch Mitglied im Bewusstsein, oder aus einem Beweggrund heraus, weil sie finden, wir wollen das eben genau mit unterstützen, dass die Kirche für so eine breit für die Gesellschaft da ist und Leistungen für die Gesellschaft erbringt. Und das ist eine gute Sache, die gar nicht so interessiert daran sind, an der Verkündigung vom Evangelium, auch das ist legitim, so Mitglied zu sein, sondern mehr am gelebten Evangelium, das sich sozial auswirkt.
Zum Schluss noch eine Futur 2-Frage. Wenn wir uns vorstellen, Ende der Legislatur, in 4 Jahren sitzen wir wieder da und schauen auf die 4 Jahre zurück. Gibt es etwas, hast du eine Vorstellung, was sich verändert hat, wie die Kirche aufgestellt sein soll, soweit du kannst beeinflussen als Kirchenratspräsidentin?
Vielleicht mehr atmosphärische Vorstellung. Dass es keinen Kirchenfrust mehr gibt. Du hast vorhin das Wort gebraucht, oder nicht? Oder was hast du gesagt, kein Kirchenfrust? Dass es keinen Kirchenfrust gibt. Dass alle an ihrem Ort mit Freude in der Kirche mitwirken. Auch kritisch. Also Freude heisst für mich nicht einfach so, ist alles toll und schön und judihui. Sondern auch eine kritische Auseinandersetzung. Man kann auch mal etwas nicht gut finden, aber nicht frustriert sein darüber. So. Sondern eben, dass es keine Kirchenfrust gibt, nimm jetzt dein Wort, sondern dass man zuversichtlich ist darüber, dass die Kirche eine Zukunft hat. Und dass es sich lohnt, mitzumachen und auch zu spüren, dass da Gottes Geist Kraft am Werk ist und uns trägt. Miteinander und verbindet.
Wir sehen uns wahrscheinlich nicht erst in 4 Jahren wieder, aber die Aussicht nicht frustriert zusammenzusitzen ist immerhin eine schöne.
Ja, sonst muss man es dann sagen.
Genau.
Jetzt bist du aber frustriert. Nein. Ich hoffe es nicht. Also wenn du genau. Dann mir mal sagst, ja.
Genau.
Ich hoffe es nicht, dass es so weit kommt.
Genau. Wir gehen ins Mühe. Herzlichen Dank für deinen Besuch am Stammtisch.
Gerne. Danke für deine spannenden Fragen.
Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und hoffentlich wieder bis bald am Stammtisch. Ciao miteinander.